Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Im Shumon Katosho, da gibt es ein Koan, nämlich Koan Nummer 15, das mich schon einmal halb zum Wahnsinn getrieben hat. Das Koan hat den schlichten Namen: Ein Gipfel ist nicht weiß. Und da heißt es: Ein Mönch fragte Cao Shan Benji: Schnee bedeckt die 1000 Berge. Warum ist ein Gipfel nicht weiß? Cao Shan sagte: Du solltest den Unterschied innerhalb des Unterschieds kennen. Der Mönch fragte: Was ist der Unterschied innerhalb des Unterschieds? Cao Shan antwortete: Er lässt sich nicht dazu herab, die Farbe der anderen Berge anzunehmen. Ich wurde natürlich auf Englisch gefragt. All the 1000 mountains are covered with snow. Why one peak is not white? Habe ich dann 20 Mal gehört, immer wieder rein. Practice again. Oh, ich dachte, worum geht's denn da, ja? Schneebedeckte Berge, ein Gipfel halt kein Schnee. Was soll daran besonders sein, ja? Ich bin überhaupt gar nicht darauf gekommen, dass was anderes gemeint sein könnten als Berge und Gipfel, ja. Ach, so allmählich habe ich mich dann da vorgearbeitet. Frage, handelt es sich wirklich da um Berggipfel, ja? Was hat das hier mit dem Mönch und dem abzutun, den er da befragt, ja? Was meint der Mönch mit den 1000 Gipfeln, die schneebedeckt sind und ein Gipfel ist nicht weiß? Ich tappte ewig im Dunkeln. Und dann noch: Du solltest den Unterschied innerhalb des Unterschieds kennen. Na, kennt ihr den alle? Unterschied innerhalb des Unterschieds. Meine Güte, war das ein Thema, ja? Ja. Gut, und dann fragt ja der Mönch auch noch: Was ist denn der Unterschied innerhalb des Unterschieds? Und Cao Shan, der sagt dann: Er lässt sich nicht dazu herab, die Farbe der anderen Berge anzunehmen. Also dieser eine Gipfel, der lässt sich nicht dazu herab, die Farbe der anderen Gipfel anzunehmen. Naja, also damit ist ja klar, dass es sich nicht um Berggipfel handeln kann. Denn Berggipfel, denen geht es nicht um sich herablassen und nicht herablassen. Wenn Schnee herrscht, herrscht Schnee, dann sind sie bedeckt. Und wenn kein Schnee herrscht, dann eben nicht. Ja, er lässt sich nicht dazu herab, die Farbe der anderen Berge anzunehmen. Ja, so allmählich dämmerte es mir, es könnte vielleicht die Gemeinschaft der Übenden gemeint sein. Ja, aber auch da, wieso all die 10.000 Berge sind bedeckt mit Schnee, nur ein Gipfel ist nicht weiß. Was soll denn das, ja? Alle Berge tragen schwarze Roben. Nur einer hat einen roten Pullover an, ist das damit gemeint? Also ich war ziemlich ratlos, ja, wie ich damit weiter vorangehen sollte. Und klar, also in den großen chinesischen Klöstern, da übten nicht nur sie, wie bei uns hier jetzt 25, 30 Menschen, sondern regelmäßig oft 500 bis 1000 Mönche, ja. Und ja, und eins ist klar, alle diese Mönche sahen auf dem Kopf aus wie die da. Kahl geschoren, nichts zu sehen. Ja, Schnee sozusagen. Und es wird uns ja berichtet, die Geschichte von Hui Neng, der in das Kloster von Obei kam. Ja. Der war ja nun ein Analphabet, ein Laie, wie er im Buche stand. Und der geht da in so eine Klostergemeinschaft mit 500 bis 1000 Mönchen hin und sagt, ich möchte hier mit euch mitüben. Ja. Und der Jiki, der guckt ihn so von oben bis unten an. So ein kleines Männchen, unrasiert, volles Haar. Ja. Was machen wir mit dem? Ne? Dann haben sie ihn in die Reismühle gesteckt. Habe ich ja schon erzählt, wie das da aussah. Hat er dann gearbeitet. Aber war er vielleicht so einer? 1000 Mönche kahlgeschoren und er nicht? War er der Peak, der sich verweigert hatte, sich nicht herabließ, die Farbe der anderen Berge anzunehmen? Ich vermute, er hätte gerne die Farbe der anderen Berge angenommen. Aber die haben ihn nicht gelassen. Reiskammer, bleib mal da, das ist der richtige Ort für dich. Ja. Naja, bis es dann zu dem Wettbewerb kam. Ja, und das habe ich auch in Japan erlebt, dass die Sangha nicht nur so zweigeteilt ist in Mönche und Laien, sondern eigentlich dreigeteilt. Also noch mehr Unterteilung, aber sagen wir mal, üblich ist es, da gibt es die Mönche, die da üben. Die sehen alle aus wie Dieter auf dem Kopf. Dann gibt es da die Laien, die mitüben, die zum Beispiel aus Deutschland angereist kommen und sich da einreihen. Manche scheren sich auch die Haare, manche eben nicht. Uschi zum Beispiel war da, die hat ihre Haare behalten. Also unterschiedlich, ja. Und dann gibt es natürlich die Gemeinde der Laien. Also in japanischen Klöstern sind die Klöster so aufgeteilt in Bezirke und seit der Tokugawa-Zeit stehen diese Bezirke fest. Da gibt es natürlich die großen Klöster und einige Untertempel, aber zum Beispiel zum Hokuji gehörten rund 1500 Einzeltempel. Ja. Und in diesen Tempeln, da ist dann jeweils ein Tempelpriester und da sind dann die Gemeindemitglieder, die bringen mal was vorbei, zum Beispiel Mandarinen, Reis, Geld. Und der Priester, der da in dem Tempel wohnt, der geht zu den Gemeindemitgliedern hin und hält da überall Zeremonien ab. Wenn da einer gestorben wird, dann wird da 49 Tage lang dies gemacht und dann alle 3 Jahre wird nochmal so eine Erinnerung gemacht und alle 10 Jahre dann nochmal. Man kann also gar nicht so richtig in Ruhe ins Nirvana eingehen, weil die ganze Zeit wird da so Brimborium drum gemacht, dass man da mal gelebt hat und es stehen so Stelen in dem Altarraum der Privathäuser. Und vor diesen Stelen finden dann diese Zeremonien statt. Ja, also das ist eine Gruppe. Und dann gibt es eine Gruppe, die will mitüben. Denen geht es um Satori. Auch wenn es nicht klappt, geht es ihnen darum. Immer wieder. Und dazu gehörten zum Beispiel wir, die Angereisten aus Deutschland. Aber der Roshi hatte auch eine Gemeinde von engagierten Laien. Also neben diesem Kosmos der Gemeindemitglieder, da gab es immer einige, die sich das irgendwie in ihre Freizeit reingenommen haben, zu üben und Ferien genommen haben, so wenig wie man da in Japan kriegt, um Daiseshin mitzumachen. Und diese Person hat der Roshi besonders geschätzt, weil sie sich eben dem Widerspruch ausgesetzt haben, den Unterschied im Unterschied zu machen, ja. Die normalen Mönche machen ja einen Unterschied. Aber sie machen nochmal einen Unterschied im Unterschied, weil sie nämlich eigentlich Laien sind, aber andererseits auch an dem Klosteralltag teilnehmen, soweit sie da sind. Ja. Naja, also die Frage ist natürlich, der Buddha, welchen Unterschied würde der denn machen, wenn er dabei diesem Kloster aufliefe? Der hätte der Buddha dem Bild entsprochen, was Cao Shan da sagt. Er lässt sich nicht dazu herab, die Farbe der anderen Berge anzunehmen. Wohl eher nicht. Im 5. Abschnitt des Diamantsutras, da geht es um Zeichenlosigkeit. Da wird behauptet, dass die Wirklichkeit in Wahrheit zeichenlos ist. Ja. Da heißt es, was denkst du, Subhuti? Ist es möglich, den Tathagata anhand körperlicher Kennzeichen zu erfassen? Kannst du den anhand körperlicher Zeichen erfassen? Nein, Weltverehrter. Spricht der Tathagata von körperlichen Kennzeichen? So gibt es doch keine Kennzeichen, über die zu sprechen wäre. Schon erstaunlich, ja? 1000 Gipfel sind schneebedeckt. Einer nicht. Muss man darüber sprechen oder nicht? Der Buddha sagte zu Subhuti, wo es etwas gibt, das durch Zeichen unterscheidbar ist, da gibt es Täuschung. Wenn du die zeichenlose Natur der Zeichen sehen kannst, dann kannst du den Tathagata sehen, aber nicht aufgrund der 32 Merkmale, lange Ohrläppchen und so weiter, 80 Merkmale der Schönheit. Nein. Erst wenn du die Zeichenlosigkeit der Zeichen sehen kannst, dann kannst du den Buddha wahrhaft erkennen. Ist für uns auch nicht so ein ganz leichter Tobak, sich das mal eben so reinzuziehen. Die Zeichenlosigkeit der Zeichen, ja. Ja, was könnte die zeichenlose Natur hinter der Erscheinung schneebedeckter Gipfel und ein nicht schneebedeckter Gipfel sein? Ja, die Frage ist eben, ist es möglich, den Tathagata anhand der 80 Zeichen der Schönheit und der 32 Merkmale eines großen Menschen zu erfassen? Die Objekte der Wahrnehmung sind Zeichen. Merkmale unserer Wahrnehmung sind aber so oft täuschend und falsch. Ja. Deshalb, die Genauigkeit unserer Wahrnehmung hängt von anderen Umständen ab. Das ist eben nicht so, dass wir wie so eine Kamera in die Welt gucken und dann so ein Foto machen und da sind alle Zeichen drauf versammelt. Dann können wir sagen, ja, das ist Tanja. Nee, ist nicht so. Weil Tanja noch mehr ist. Ich will jetzt nicht auf die Zeichenlosigkeit von Tanja zu sprechen kommen. Das machen wir privat, aber es ist jedenfalls nicht mit einem Bild wie mit einer Kamera getan. Es geht darum, tiefer zu schauen, ja? Tiefere Einsicht zu haben. Und nicht umsonst heißt es immer, es geht im Buddhismus um Weisheit und Mitgefühl. Weisheit gemeint als tiefes Verstehen. Ja? Mal, was heißt das? In meinem Doksan-Raum, da sind jetzt sehr schöne Blumen arrangiert. Ja? Wunderschöne weiße Lilien in zwei Vasen. Und ich schaue mir die jeden Tag an. Die verändern sich. Am Anfang waren sie so geschlossen, jetzt sind sie so am Aufgehen. Man sieht die Staubblätter, man kann ganz anders in die Blüte jetzt reinschauen. Es offenbart sich noch mehr Schönheit als vorher, als sie nur so geschlossen da waren. Und die Frage ist natürlich, wenn der Buddha so eine Lilie sieht, erkennt er sie dann in derselben Weise als die Lilie, wie wir das tun? Wenn ihr in den Doksan-Raum geht? Hier nicht, aber da seht ihr eine Lilie, ja? Oder zwei, oder drei. Können wir uns darüber austauschen? Also Ute sieht dann eine Lilie und Dieter sieht dann eine Lilie und Uschi sieht dann eine Lilie und ich sehe auch eine Lilie. Und wieso reicht das nicht? Na, der Buddha tut das auch. Doch, bevor der Buddha sagt, dass die Lilie eine Lilie ist, hat er gesehen, dass die Lilie nicht eine Lilie ist. Na, zum Teufel nochmal, was soll das denn jetzt heißen? Er hat gesehen, dass sie nicht eine Lilie ist. Er hat gesehen, dass sie aus Nicht-Lilie-Elementen besteht. Und dass es keine klare Abgrenzung, keine Trennlinie gibt zwischen der Lilie und den Elementen, die nicht Lilie sind, aber die Lilie konstituieren. Das ist eine andere Sicht der Wirklichkeit. Ja, wir dagegen, wenn wir so eine Lilie sehen, dann fallen uns gleich so bestimmte Merkmale ein. Kann man ja auch googeln, was ist eigentlich so eine Lilie. Dann kriegt man ein Bild und dann wird auch gesagt, so und so viele Staubblätter drin und so viele Blütenblätter und so. Die Zeichen sind gespeichert. Können wir darauf zurückgreifen. Und das liegt daran, dass wir ganz anders herangehen in unserer Wahrnehmung. Wir erkennen nicht wie der Buddha, dass die Lilie aus Nicht-Lilie-Elementen besteht, sondern wir teilen die Wirklichkeit in Stücke ein und wir sagen, dieses Stück A ist eine Lilie und dieses Stück B ist eine Amaryllis. Ja? Und die haben nichts miteinander zu tun. Und das ist Johanna und daneben sitzt Till. Die haben nichts miteinander zu tun. Nichts. Obwohl sie schon 5 Tage oder 4 Tage nebeneinander sitzen, haben die nichts miteinander zu tun. Ja? Das ist dieses Schwert der begrifflichen Unterscheidung. Wir teilen die Wirklichkeit in Stücke. Dieses Stück ist A, das kann nicht B, C oder D sein. Doch, wenn wir schließlich im Licht des abhängigen Entstehens die Wirklichkeit betrachten, wenn wir eben sehen, dass jedes Element, was hier versammelt ist, sich aus anderen Elementen gleichzeitig zusammensetzt, daraus besteht, dann können wir tiefer schauen. Und dann können wir auch sehen, dass es sich um nahe Verwandte handelt. Zum Beispiel hier diese wunderbare Blume, deren Namen ich jetzt zufällig mal nicht weiß. Die weiße, was ist denn das eigentlich für eine? Ist ja gut, wenn wir den Namen nicht haben, dann weiß ich ja, setzt sich aus so und so Elementen zusammen. Brauche ich gar nicht erst benennen, da mache ich ja nur Irrtümer los. Also schön, einfach so, wie sie erscheint. Ja, ja. Und das ist halt unser Problem. Wir können erst, wenn wir erkennen, dass B, C und D auch in A enthalten sind, dann können wir erst sehen, dass niemals ein Ding, was wir mit unserem Verstand abgetrennt haben vom Rest des Kontexts, dass das für sich existieren kann. Das gibt es nicht. Das gibt es nur in unserer Einbildung. Da findet das statt. Da denken wir ja sogar, wir sind vom Rest der Welt getrennt. Wir sind einzigartig. Trump. Oh. Ja, und dann verfehlen wir natürlich diese Möglichkeit des wahren Sehens. Und dann ist A für uns, solange A A ist, ist es einfach nur ein Trugbild des wahren A. Ja? Wir sehen, das ist zu oberflächlich. Kerze. Nee, das ist noch nicht die wahre Kerze. Ja. Die wahre Kerze ist Wachs, Paraffin oder was auch immer, gewonnen da und daher, hierher transportiert, in Form gebracht, mit dem Docht versehen und. Sonnenschein, Mond, Sterne, alles gehört mit dazu. Ja, und so kommen wir dann allmählich dahinter, dass wir uns A und B und C wirklich erschließen, indem wir sehen, dass sie aus anderen, weiteren Elementen bestehen. Ja? Mein Freund Hannes, der hat mir gerade so ein Bild geschickt, schrieb er drunter, Hier, dieses Bild ist hier von meiner Sangha. Ich kann leider nicht zum Rohatsu kommen, ja. War ja sonst immer beim Rohatsu dabei. Ich kann nicht kommen. Ich bin jetzt mit meiner Sangha unterwegs. Und seine Sangha, dieses Bild, was er da geschickt hat, das sind also, die Ränder waren offen, ich sage mal so mindestens 50 Personen, ja. Und das sind Menschen, mit denen Hannes seit Jahren zusammenarbeitet in Agrarfragen, in Fragen des Landbaus, in Fragen der Lebensmittelsicherheit, so Ökologie, Veränderung, Erhaltung der Umwelt, Erhaltung der Vielfalt, alternative Saatzüchter, die dafür sorgen, dass bestimmte Pflanzenarten nicht aussterben und immer wieder neu nachgezüchtet werden oder nachgebaut werden. Also ein richtiger Freundeskreis, den er beeinflusst hat, aber die ihn auch beeinflusst haben. Und er ist dieser Freundeskreis. Natürlich hat er nicht die Ohren von den Leuten, die neben ihm stehen, aber er ist deren Energie, das ist alles präsent. Ja. Und darüber hinaus noch, wir hatten viele Gespräche über seine Familiengeschichte, da konnte ich bemerken, dass er auch viele Elemente aus seiner Familie verkörpert. Nicht alle sind so richtig nett und reizvoll, sondern sind auch viele schattige Anteile dabei. Mit denen haben wir uns lange beschäftigt. Und er hat dann wiederum diese schattigen Anteile in seinen Kindern beobachtet. Da sind die auch hingegangen. Und im Grunde genommen geht es uns allen so. Wir sind ein Kontinuum. Wenn wir Hannes sagen oder Christoph sagen, dann beschreiben wir nur relativ unwesentliche kleine Punkte in diesem Kontinuum. Und dieses Kontinuum ist in Wirklichkeit zeichenlos. Alles, was wir an Zeichen darin ausmachen, das ist es noch nicht, sondern erst die Zeichenlosigkeit macht es zur wahren Wirklichkeit. Erst wenn wir hinter jedem Erscheinung, jedem Zeichen der Wahrnehmung diese Zeichenlosigkeit entdecken können, dann haben wir Zutritt zur wahren Wirklichkeit. Also, wenn wir manchmal mache ich das, dass ich mich an meinen Vater erinnere oder an irgendwelche Vorfahren. Und so, wenn ich hier so auf meine Hand schaue, dann sehe ich da, habe ich genau diese dicken Adern, die mein Vater hat. Könnte ich schon als Kind, habe ich immer, er hatte seine Armbanduhr, ne, und dann waren da diese dicken Venen, die hervortraten unter leicht schwarzen Haaren und so weiter. Und dann seine Hände. Ich kann jetzt noch seine Finger in meiner Hand sehen, ja. Er ist schon lange tot. Wir sind immer noch im Zusammenhang. Ich setze mich immer noch aus Nicht-Christoph-Elementen aus meiner Familie zusammen. Und nicht nur die physischen, genauso die geistigen Elemente sind in mich eingegangen. Wenn wir einen Menschen tief verstehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir in dieser Weise schauen, ja. Und wenn wir auf diese Weise einen Menschen oder einen Gegenstand betrachten, dann sehen wir in ihn, dann sehen wir ihn in seiner höchsten Blüte. Wenn wir sagen, es ist eine Kerze und das ist ein Amaryllis und das ist eine Buddha-Figur, dann sind wir noch nicht in dieser Tiefe angekommen. Erst wenn wir erkennen, die Nicht-Kerze-Elemente sind hier präsent, ja? Die Nicht-Blumen-Elemente, Kompost, alles Mögliche, Sonne, Mond, Sterne, die sind in dieser Amaryllis präsent. Wenn wir das erkennen, dann kommt unsere Sicht von der Kerze, von der Blüte, von der Person, mit der wir es zu tun haben, zur höchsten Blüte. Dann könnte man sagen, dann wird Liebe wirklich Liebe. Und Freigebigkeit wird echte Freigebigkeit, weil wir nicht mehr diese Grenze machen. Wir beschenken uns ja selbst, wenn wir uns gegenseitig beschenken. Ist doch toll. Warum dieses Festhalten an meins, meins, meins? Ist doch gar nicht nötig. Ja? Wir könnten doch viel mehr sehen, dass wir ein großer gemeinsamer Fluss sind, der sich durch das große Leben bewegt. Ja. Und deshalb, wenn wir auf diese Weise wie der Buddha die Lilie betrachten, dann ist er der Lilie nicht verhaftet. Das ist ja das Problem, dass wir, wenn wir nicht dieses Kontinuum mitsehen, dann sind wir halt an einzelnen Gegenständen verhaftet. Dann wollen wir auch nur den Tee haben und diese Kaffeesorte und so weiter. Und diese Partnerin und den Partner. Dann sind wir in Zeichen verstrickt. Und dann öffnen wir den Weg des Leidens für uns. Ein chinesischer Zen-Meister sagte einmal, bevor ich Zen übte, waren die Berge Berge und die Flüsse waren Flüsse. Während ich Zen übte, waren die Berge keine Berge mehr und die Flüsse keine Flüsse. Nun, nachdem ich Zen übte, sind die Berge wieder Berge und die Flüsse sind wieder Flüsse. Also der Buddha sieht eine Lilie wie wir, aber er sieht auch immer die Nicht-Lilie gleichzeitig. Und er geht noch darüber hinaus, weil er sich nicht verstrickt. Es ist ziemlich gefährlich, den Tathagata anhand von 32 Merkmalen oder der 80 Zeichen der Schönheit erfassen zu wollen. Also es gibt so Headhunter, die suchen so nach bestimmten Merkmalen bei den Leuten, die sie suchen für die Firma, die die brauchen. Ja? Und gucken da genau hin, was ist das für eine? Ja? Gucken wir mal, was steht da bei Google über den? Können wir sonst noch was erforschen, in Erfahrung bringen? So weiter. Ja. Und dann wird man da ausgesucht. Na, Dieter hat er von seinem Sohn erzählt, wird er ausgesucht und plötzlich doch nicht genommen. Firmenpolitik hat sich geändert. Die Zeichen sind anders geworden. Tschüss. Ja, also diese 32 Merkmale, die hatten auch andere, nicht nur der Buddha, zum Beispiel Mara, der Teufel. Der Gegenspieler von Buddha, der hatte ebenfalls die 32 Merkmale. Wo kann man drauf reinfallen? Denkst du, jetzt hast du endlich den Buddha rausgefunden und ihn vor dir? Und fängt er an zu lachen und sagt, ich bin Mara und du bist drauf reingefallen. Aber ich verspreche dir, wenn du da oben von dem Tempel runterspringst, wirst du dir kein Härchen krümmen. Aber andere werden staunen über dich. Und, willst du rauf? Ah. Schon eine schöne Perspektive, wenn ich mich damit groß machen könnte, wäre es nicht schlecht. Ja, ja, warum nicht? Ja, also, die Täuschungen umzingeln uns. Naja, interessanterweise muss man ehrlicherweise noch mal zugeben, dass auch der Tathagata sich natürlich aus diesen ganzen Elementen zusammensetzt. Der Tathagata ist nicht eine Heilignummer, sondern alles, was uns ausmacht, macht auch ihn aus. Und das heißt, der Buddha besteht aus Nicht-Buddha-Elementen. Das Reine besteht aus dem Unreinen. Im Buddhismus wird Nicht-Dualität als das wesentliche Merkmal der Liebe bezeichnet. In der Liebe sind die Person, die liebt, und die, die geliebt wird, nicht zwei. Dieses Nicht-Zwei-Sein, was wir nicht nur mit unseren Geliebten teilen, sondern im Grunde genommen mit allem, was uns umgibt, das wird manchmal als die organische Liebe betrachtet, ja. Eigentlich können wir gar nicht anders, als diese eiserne Kanne mal streicheln und uns dankbar erweisen, diesem Mikro gegenüber, dass es hier Töne aufnimmt und so weiter. Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht respektieren könnten. Selbst diese Chimären, die uns manchmal umgeben, gehören dazu. Das Reine und das Unreine sind ein Gespann. Ja, und wenn wir im Lichte der wechselseitigen Durchdringung und des Einsseins auf die Welt schauen, dann könnte man sagen, alle Probleme der Welt und der Menschheit lassen sich mit diesen Grundsätzen der organischen Liebe und der nicht-dualistischen Weisheit lösen. Ja? Dann können wir den Unterschied im Unterschied erkennen. Und der wahre Unterschied kennt keine Dualität. Er ist zeichenlos, grenzenlos, allumfassend. Wenn wir das ernsthaft so zu sehen üben, dann ist uns klar, das Leiden der einen Seite ist auch das Leiden der anderen Seite. Die Fehler der einen Seite sind auch die Fehler der anderen Seite. Die Wut, die andere haben, die hat eine Entsprechung in uns. Und umgekehrt, ja. Ja, und wenn wir so auf die Welt schauen, dann können wir auch mit dem Treibhauseffekt der Verschmutzung der Flüsse, Meere und Wälder anders umgehen, weil wir dann wirklich klar haben, sie alle sind unser Körper. Ja. Üben wir uns also darin, den Unterschied im Unterschied zu erkennen, stellen wir fest, dass alles in der Weisheit über die Weisheit hinaus in der Grenzenlosigkeit wurzelt. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.